SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Themen: Den Pensionskassen geht es besser, aber noch nicht gut genug, sagt die Oberaufseherin.
Die Pensionskassen sind für allfällige zukünftige Verwerfungen noch nicht ausreichend gewappnet.
Und den Oberaufseher der Pensionskassen fragen wir im Tagesgespräch: Wie wird die Vorsorge langfristig sicher? Roger Federer ist im Nachteil gegenüber dem französischen Sänger Johnny Hallyday.
Sportgrößen wie Roger Federer müssen in der Schweiz sehr viel mehr Steuern bezahlen als ausländische Rockstars oder Wirtschaftsoligarchen.
Trotzdem, der Nationalrat hält an der Pauschalbesteuerung fest. Und die CS dürfte im Steuerstreit mit den USA mit einem blauen Auge davonkommen, wenn auch einem teuer erkauften. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Daniel Hubacher. Sie hat die Nachrichten.
Die finanzielle Lage der Schweizer Pensionskassen hat sich im letzten Jahr erneut verbessert. Mit dem Geld ihrer Versicherten erzielten sie im Schnitt eine Rendite von rund 6%. Das zeigt der Jahresbericht der Oberaufsichtskommission. Bei fast allen Kassen ohne Staatsgarantie beträgt der Deckungsgrad 100% oder mehr. Anders sieht es bei den Kassen mit Staatsgarantie aus. Dort haben noch mehr als 2/3 zu wenig Eigenkapital. Grund für diesen Unterschied sei, dass für Pensionskassen mit Staatsgarantie erst seit 2012 ein Sanierungszwang gelte. Der Nationalrat will, wie zuvor der Ständerat, nichts wissen von der Abschaffung der Pauschalbesteuerung von reichen Ausländerinnen und Ausländern. Er empfiehlt die Volksinitiative «Schluss mit Steuerprivilegien für Millionäre» zur Ablehnung mit 119 gegen 59 Stimmen. Bürgerliche Parlamentarier warfen der Linken vor, politisches Kapital aus dem Neid der Leute zu schlagen und einige ländliche Kantone von einer bedeutenden Einnahmequelle abschneiden zu wollen. Linke Rednerinnen und Redner hielten der Initiativgegnern vor, für ein paar Millionen Steuerfranken Privilegien an den ausländischen Geldadel zu verteilen und den Verfassungsgrundsatz, wonach alle Menschen gleich behandelt werden müssten, über Bord zu werfen. 5 Kantone haben die Pauschalbesteuerung bereits abgeschafft, 6 Kantone haben sie hingegen bestätigt. Die UBS hat ihre Pläne zur Änderung der Rechtsform angekündigt. Sie hat sich für eine sogenannte Holdingstruktur entschieden. So will die UBS eine Tochterbank gründen, die für die Schweiz wichtige Bereiche führt. Damit soll es im Krisenfall einfacher werden, überschuldete Teile abzuspalten und andere zu retten. Zudem hat die UBS mitgeteilt, dass sie im ersten Quartal des Jahres gut über 1 Milliarde Franken Gewinn gemacht hat. Das ist mehr als vor einem Jahr und mehr als Analysten erwartet haben. Der Bau der neuen NEAT-Bahnverbindung durch den Gotthard kommt gut voran, aber mit den Anschlüssen gibt es Probleme. Das stellt die NEAT-Aufsichtsdelegation des Parlaments fest. So gäbe es beispielsweise im Bereich der süddeutschen Stadt Offenburg zehntausende Ansprachen gegen den Ausbau der Bahn. Auch die Anschlüsse in Italien verzögern sich. Probleme gibt es aber auch in der Schweiz. Für den Bau des Generi-Tunnels müssen Aufträge neu ausgeschrieben werden, nach einem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Der Generi dürfte frühestens 2019 eröffnet werden. Der Gotthard-Basistunnel könne aber voraussichtlich pünktlich 2016 in Betrieb genommen werden. In Spanien ist die Arbeitslosigkeit mit fast 26% immer noch sehr hoch. Doch im letzten Monat ist die Zahl der Arbeitslosen zurückgegangen. Im Vergleich zum April 2013 seien 300.000 Menschen weniger arbeitslos. Vor allem im Tourismussektor konnten Stellen geschaffen werden. Ministerpräsident Rajoy und Arbeitsminister Bañez sprechen von einer Trendwende. Zudem würden in den nächsten Monaten weitere Stellen geschaffen, sagte der Ministerpräsident. In Wien ist ein Treffen der 30 Außenminister des Europarates im Gang. Sie sprechen vor allem über die Ukraine-Krise. Dabei sind auch Russlands Außenminister Sergei Lavrov und sein ukrainischer Kollege Andrei Deschtschitsa. Dieser rief die Europaratsmitglieder auf, die bevorstehenden Wahlen in der Ukraine zu unterstützen. Bundespräsident Didier Burkhalter sagte als OSZE-Vorsitzender, die Schweiz appelliere an sämtliche Parteien, den Weg der Deeskalation und des Dialogs zu suchen. In der ostukrainischen Stadt Slawiansk ist die Lage momentan ruhig. Laut der russischen Staatsagentur ITATAS habe es heute Morgen keine Kämpfe zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten gegeben. Bei den Kämpfen in den letzten Tagen seien über 30 Personen getötet worden, schreibt der ukrainische Innenminister. Das Wetter. Heute ziehen immer dichtere Wolken auf. In der Nacht und morgen Vormittag regnet es zum Teil. Morgen Nachmittag gibt es dann wieder ein paar sonnige Phasen bei rund 17 Grad.
Den Pensionskassen geht es besser. Sie haben im letzten Jahr mit dem Geld ihrer Versicherten gut geschäftet und ansehnliche Renditen erzielt. Die Oberaufsicht ist trotzdem nicht zufrieden. Wirtschaftsredaktorin Dönis Schmutz.
Es war ein besseres Jahr für die Pensionskassen, verglichen mit mageren Jahren mitten in der Finanzkrise. 9 von 10 Kassen erreichen mit der erzielten Rendite wieder einen Deckungsgrad über 100%. Das heißt, dass das vorhandene Vermögen ausreicht, um die Renten zu finanzieren. Viele Kassen stehen deutlich besser da als noch vor ein paar Jahren. Das Gesamturteil der Oberaufsicht über den Zustand der Schweizer Pensionskassen bleibt dennoch kritisch. Vera Kupperstaub von der Aufsichtsbehörde über die Pensionskassen.
Die Deckungsgradsituation ist bei den meisten Kassen noch ungenügend. Die Pensionskassen sind für allfällige zukünftige Kapitalmarktverwerfungen noch nicht ausreichend gewappnet.
Es fehlen nämlich die Reserven bei den privaten Pensionskassen, um bei etwas schlechterer Ertragslage nicht gleich wieder in Unterdeckung zu geraten. Und dafür braucht es einen Deckungsgrad, der über 100% liegt. Sorgenkind sind immer noch die Kassen mit Staatsgarantie. Bei ihnen sieht die Situation sogar noch schlechter aus. Viele von ihnen müssen in den nächsten Jahren saniert werden. Das heißt, die Arbeitgeber und die Versicherten werden höhere Beiträge bezahlen müssen. 3 von 4 Kassen leben über ihren Verhältnissen, zahlen mehr Renten aus, als sie mit ihrem Vermögen erwirtschaften. Immerhin haben viele Kassen bereits reagiert und ihre Rentenversprechen heruntergesetzt. Allerdings sind ihnen hier durch das Gesetz Schranken gesetzt. Der Mindestumwandlungssatz bleibt nämlich weiterhin relativ hoch im Vergleich zur tatsächlich erzielten Rendite. Die Umverteilung von Vermögen von den Jungen zu den Alten geht also weiter.
Dennis Schmutz, wie können Pensionskassen auch schwierigere Zeiten überstehen und was ist zu tun gegen die laufende Umlagerung? Antworten gibt es um 1 im Tagesgespräch mit Manfred Hüsler, dem obersten Pensionskassenaufseher der Schweiz. Und vor 1 geht es so weiter. Im Steuerstreit mit den USA scheint die CS einen Rettungsring gefunden zu haben. In Griechenland weckt die Krise ungeahnte Solidarität, wie unsere Reportage aus einem Kinderheim zeigt. In Graubünden trennt sich, was wirklich nicht zusammengehört. BDP und SVP gehen vor den Regierungsratswahlen klar getrennte Wege. In Peking entdeckt die Regierung ein altes Geheimrezept gegen den Smog. Das Fahrrad. Und vor der Fahrradgeschichte zu den Limousinen in der Schweiz. Stichwort Pauschalbesteuerung. Reich ist nicht gleich reich. Reiche Ausländer müssen oft weniger versteuern als reiche Schweizer. Ungerecht, finden linke Politikerinnen und Politiker. Sie kämpften im Nationalrat für die flächendeckende Abschaffung der Pauschalbesteuerung und sind gescheitert. Der Nationalrat lehnt die Initiative «Schluss mit Steuerprivilegien für Millionäre» ab. Geraldine Eicher.
Schon vor der ellenlangen Debatte haben es sich die Bürgerlichen an den Fingern abzählen können. Auch der Nationalrat will reiche Ausländer weiterhin pauschal besteuern. Also nicht nach Vermögen und Einkommen, sondern nach den Lebenshaltungskosten. Für die Mehrheit ist klar, die Pauschalbesteuerung macht die Schweiz als Standort attraktiv. Sie bringt Arbeitsplätze sowie Geld. 700 Millionen Franken Steuereinnahmen füllen dadurch die Kassen von Bund, Gemeinden und Kantonen. Das sei nicht nichts, betont Silvia Flückiger von der SVP. Ohne die Pauschalbesteuerung würden reiche Ausländer abwandern.
Die Schweiz muss ihre steuerliche Attraktivität bewahren, indem sie sich entsprechende Steuereinnahmen sichert, für welche sonst vor allem der Mittelstand zur Kasse gebeten würde.
Linke Ratsmitglieder hingegen finden, die Initiative sorge für mehr Gerechtigkeit. Für das Ausland sei es nicht einsichtig, warum die Schweiz weiterhin reiche Ausländer begünstige. Doch die Schweiz sei gerade jetzt auf Goodwill im Ausland angewiesen, sagt SP-Nationalrätin Bea Heim.
Wie sollen wir da auf das Verständnis gewisser EU-Länder zählen können, wenn deren Milliardäre ihr Vermögen in die Schweiz zügeln, zu niedrigsten Steuern hier leben können, während ihr Heimatland wie zum Beispiel Griechenland in den Schulden versinkt?
Mehr Gerechtigkeit sei auch im Inland wichtig. Schließlich sei in der Bundesverfassung geregelt, dass die Steuerpflichtigen nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beurteilt werden. Da dürfe bei reichen Ausländern keine Ausnahme gemacht werden, ärgern sich die grüne Regularitz sowie Beat Jans und Jacqueline Badran von der SP.
Sportgrößen wie Roger Federer müssen in der Schweiz sehr viel mehr Steuern bezahlen als ausländische Rockstars oder Wirtschaftsoligarchen.
Das ist wie wenn Sie sagen würden, im Fußball gilt für gewisse Mannschaften die Offside-Regel nicht.
Wer ohne Not daran rüttelt, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und verlangt, dass einige gleicher sind als andere, der macht sich am Verrat fundamental bürgerlicher Werte schuldig.
Doch für die Mehrheit sind das keine schlagenden Argumente. Schließlich habe das Parlament erst kürzlich beschlossen, dass reiche Ausländer höhere Pauschalsteuern bezahlen müssen. Und nicht nur die Schweiz besteuere Ausländer besonders, auch viele andere Länder. Solange das von der OECD toleriert werde, solle die Schweiz daran festhalten. Und, sagte SVP-Nationalrat Lukas Reimann, das Parlament müsse aufhören, die Frage zu stellen, bei wem man noch mehr Steuern holen könne.
Der Bürger, auch der reiche Pauschalbesteuerte, ist keine Kuh, die der Staat zu melken hat, bis sie keine Milch mehr gibt. Das Euter des Staates, an dessen Staatsprofiteure laben, ist gefüllt mit gestohlener Milch.
Ein Argument, das die Linke sauer macht. Aber die Milchbüchleinrechnung der anderen Ratsseite ist aufgegangen. Das Parlament empfiehlt die Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung zur Ablehnung.
Der innenpolitische Druck steigt in den USA. Das Justizministerium wird beschuldigt, es packe Großbanken zu sanft an und steige zu viel auf Vergleiche ein. Justizminister Eric Holder reagiert nun und scheint ein Exempel statuieren zu wollen. Eine Möglichkeit wäre die Credit Suisse. Keine Bank sei zu groß, um angeklagt zu werden, ließ Holder gestern verlauten. Evelyn Kobler von der Wirtschaftsredaktion. Wie groß ist denn die Gefahr, in der die CS im Moment schwebt?
Ja, hier in der Schweiz überwiegt die Auffassung und sicher auch die Hoffnung, dass niemand eine so große Bank wie die Credit Suisse in Gefahr bringen will, eben auch die USA nicht. Da heißt es aus Bern zum Beispiel, man habe auch entsprechende Signale aus den USA, dass man das also drüben auf der anderen Seite des Atlantiks gleich sieht grundsätzlich. Demnach sucht man jetzt eben hinter verschlossenen Türen andere Wege, dass die USA trotzdem das bekommen, was sie wollen. Das ist natürlich Geld, eine Buße, ist klar. Das sind aber eben auch Kundennamen und in irgendeiner Form ein Schuldeingeständnis.
Schuldeingeständnis hat den CS-Chef Brady Dugan bei der Anhörung im Senat, ich glaube es war im Februar, nicht eigentlich ein Schuldeingeständnis schon abgegeben?
Ja, jein. Also er hat eigentlich eher die Schuld so 10 bis 15 Mitarbeitern zugeschoben, hat quasi gesagt, das waren so ein paar schwarze Schafe, zwei Hände voll Mitarbeiter, die da Fehler begangen hätten. Und das ist halt schon nicht wirklich ein Schuldeingeständnis der Bank. Man hat inzwischen den Eindruck, dass die Credit Suisse bereit wäre, eben mehr Schuld einzugestehen, wenn damit dann wirklich auch der ganze Fall endgültig vom Tisch wäre. Aber noch, also damals Ende Februar bei diesem Hearing, da gab es dieses Schuldeingeständnis noch nicht.
Wenn Sie sagen, die Bank hat sich etwas ausgedacht, was denn?
Ja, die CS muss, wie übrigens alle Banken, für all ihre Risiken, die sie in ihrem Bankgeschäft eingehen, Vorkehrungen treffen für besonders große Risiken. Im Fall eben dieses Steuerstreits mit den USA, also solche Vorkehrungen, das fordert die Aufsicht, das muss jede Bank, das gehört zum Geschäft. Im Fall des US-Steuerstreits, da hat die Credit Suisse seine Tochtergesellschaft gegründet, hat die amerikanischen Kunden dort parkiert und eine Möglichkeit wäre eben, dass die USA, wenn die wirklich ein solches Schuldeingeständnis wollen, wenn die darauf beharren, dass dann das zum Beispiel die Tochter liefern könnte. Das könnte das Mutterhaus schützen, denn die Mutter hat ja dann keine Schuld auf sich geladen, müsste also nicht der Gefahr laufen, ihre Bewilligungen oder Lizenzen in den USA zu verlieren, wenn eben das Schuldeingeständnis nur der Tochter erfolgt. Es gibt Aussagen, auch wieder in Bern und aber auch sonst mit Leuten, die mit diesem Fall zu tun haben, die darauf hindeuten, dass diese Rechnung aufgehen könnte. Also dass die Credit Suisse am Schluss dieses ganzen Machtpokers, und das ist es ja letztlich mit den USA, dass es dann eine Verhandlungslösung gibt, keine Klage, dafür ein Schuldeingeständnis und eine saftige Buße, da werden so 1,5 Milliarden momentan herumgeboten.
Eine wirklich hohe Buße, dafür aber keine Anklage, wenn es denn so käme. Was heißt denn das für die anderen Schweizer Banken, wie zum Beispiel die ZKB oder Julius Baer, einfach die Banken, die den Steuerstreit auch irgendwann beilegen müssen?
Es deutet eigentlich alles darauf hin, dass die Credit Suisse quasi als Musterfall zuerst gelöst werden wird, dass die Amerikaner zuerst mal wirklich diese Credit Suisse lösen wollen und dann die anderen Banken, die auch schon im Netz der US-Justiz zappeln, das sind etwa noch 13 weitere Banken, dass dann erst die an die Reihe kommen. Die müssen dann auch individuell mit dem US-Justizdepartement zusammensitzen und eine Lösung, sprich über eine Buße, verhandeln. Denkbar ist schon, dass es dann dort rascher geht, dass es quasi die CS ein Musterfall ist und dass, wenn mit der CS dann mal dieser gordische Knoten gelöst ist, dass es dann bei den anderen Banken rascher vorwärts gehen kann anschließend.
Eine hohe Buße von bis zu 1,5 Milliarden Dollar, dafür keine Anklage für die CS und der Steuerstreit wäre beigelegt. Vielen Dank also für diese Einschätzungen, Evelyn Kobler von der Wirtschaftsredaktion. Borume ist griechisch und bedeutet «Wir schaffen es». Und so heißt eine Selbsthilfeorganisation, die in Griechenland das Leid der Menschen lindern will. Wer die Krise besser überstanden hat und mehr Nahrungsmittel hat, als er braucht, soll sie mit jenen teilen, die zu wenig haben. Die Idee ist ökologisch und sozial zugleich. Von Borume profitiert auch ein Behindertenheim in Athen. Wie, das wollte unser Korrespondent Massimo Agostinis mit eigenen Augen sehen.
250 behinderte Kinder und Jugendliche werden in dieser Tagesstätte betreut. In diesem hellen Raum nähen und weben etwa 10 Jugendliche prächtig farbige Wandbehänge. Kaum trete ich mit dem Mikrofon ein, wollen alle interviewt werden. Ein junger Mann namens Statis packt meine Hand und hält sie sich ständig an die Stirne. Das sei sein Trick, sagt Sarah Wintershoffen, Holländerin und Heimleiterin. Statis ist Autist. Mit der Behauptung, er sei krank, kriegt er alle dazu, dass man ihn berührt. Sein Körper ist Sprache. Athen hat einige Behindertenheime. Viele sind seit Ausbruch der Krise geschlossen worden. Auch bei diesem weiß man nicht, wie lange es noch überleben kann. Heimleiterin Sarah Wintershoffen.
The government used to finance us completely.
Vor der Krise finanzierte uns der Staat zu 100%. Jetzt bekommen wir noch einen Zehntel davon.
But then they stopped. It's only one tenth of what they used to give. We get now.
Eingesprungen ist teilweise die schwerreiche Niarchos-Stiftung. Doch ein Loch blieb. Im vergangenen Jahr arbeitete die gesamte Belegschaft während 6 Monaten ohne Lohn. Und auch für dieses Jahr weiß Sarah Wintershoffen noch nicht, wie sie das Heim über die Runde bringen soll. Dabei ist ein Teil der Angestellten bereits entlassen worden. Während in Nordeuropa das Verhältnis zwischen Betreuern und Behinderten bei 1:2 oder 1:3 liege, kämen in ihrem Heim auf eine Betreuungsperson 7 bis 10 Behinderte. Doch das ist nicht das einzige Problem.
Oh, they have parents with mental retardation who can't take care of themselves or with psychiatric difficulties.
Ein Teil der Behinderten hat Eltern mit psychischen und sozialen Problemen. Diese Eltern haben alle keine Arbeit mehr. Ihre Kinder kriegen hier etwas zu essen, doch am Abend, wenn sie zu Hause sind, gibt es nichts oder zu wenig. Deshalb haben wir Borume angefragt, ob sie uns mit Nahrungsmitteln helfen können, damit die Behinderten am Abend für sich und ihre Eltern etwas mitnehmen können.
The children are going home, they take food with them so their parents can eat.
Alex Theodoridis ist einer der 3 Mitarbeiter bei Borume. Wie das Kinderheim lebt auch sein Verein von Spenden der Niarchos Stiftung. Ein Schweizer Ehepaar zahlt die Büromiete.
Wir haben vor 2,5 Jahren ungefähr angefangen, alles in unserer Freizeit. In den letzten 2,5 Jahren, also mit unserer Hilfe, wurde 1 Million mehr Portionen Essen gegeben.
Borume setzt Bäckereien, Großverteiler, Restaurants und Hotels mit sozialen Institutionen in Verbindung, damit erstere ihre übrig gebliebenen, aber noch guten Nahrungsmittel an die Institutionen abgeben. Nahrungsmittel, die sonst im Abfall landen würden. Borume ist also sowohl ein ökologisches als auch ein soziales Projekt. Die stetig steigende Zahl an abgegebenen Portionen zeigen laut Alex Theodoridis, dass die Krise in Griechenland trotz leicht besseren Wirtschaftsdaten noch längst nicht überstanden ist.
Im Kanton Graubünden. Da ist der Streit entbrannt innerhalb der SVP, da hat sich die BDP abgespalten. Inzwischen politisieren BDP und SVP nebeneinander und greifen einander an, wie jetzt bei den Regierungsratswahlen. Die SVP möchte wieder zurück in die Regierung und muss dafür an der BDP vorbei. Silvio Liechti berichtet.
Ein Wahlkampfanlass der Bündner Tourismuslobby. Sehen und gesehen werden, Kontakte pflegen, potenzielle Wählerinnen und Wähler kennenlernen. Wichtig in den Wochen vor der Wahl.
Grüezi wohl. Oskar Richsteiner. Parolini. Von der Rätischen Bank. Schön. Ciao.
BDP-Präsident und Regierungskandidat John Dominic Parolini schüttelt Hände und lächelt. Nur ein paar Meter neben ihm steht SVP-Nationalrat Heinz Brandt. Auch er ist im Wahlkampf.
Grüezi wohl.
Ciao Christian.
Ciao, wie geht's dir?
Mach aufrecht.
Brandt und Parolini, beide wollen in die Bündner Regierung. Für den Prättigauer Heinz Brandt ist es nach 2010 bereits der zweite Anlauf. Beim letzten Mal war er noch Chef des Bündner Migrationsamts und in der Bevölkerung wenig bekannt. Mittlerweile sitzt der 58-Jährige aber seit 3 Jahren für die SVP im Nationalrat und hat sich in Bern vor allem in der Ausländerpolitik einen Namen gemacht.
Ja, ich denke, die Ausgangslage für mich ist insofern besser, als ich mich jetzt während 3 Jahren als Nationalrat profilieren konnte. Ich bin auch nicht mehr Mitglied der Bündner Verwaltung. Ich kann mich demzufolge auch freier äußern im Wahlkampf. Ich muss nicht mehr Rücksicht nehmen auf eine vorgesetzte Regierung.
Die SVP Graubünden hat bei den letzten Nationalratswahlen knapp 1/4 der Stimmen erhalten und wurde wählerstärkste Partei im Kanton. Da sei es nur logisch, dass die Partei auch in der Regierung vertreten sein müsse, sagt Brandt. Seit 2008 ist dies nämlich nicht mehr der Fall. Nach der Wahl von Evelyn Wittmer-Schlumpf in den Bundesrat kam es zum großen Streit in der SVP. Die Mutterpartei hatte die Bündner-Sektion aus ihren Reihen verstoßen. Die Bündner gründeten dann die BDP. Damals wechselten praktisch alle SVP-Kantonsräte und die beiden SVP-Regierungsräte auf einen Schlag zur bürgerlich-demokratischen Partei. Sie ist damit als Siegerin aus den Parteiviren hervorgegangen. Trotzdem will der Unterengadiner John Dominic Parolini die Parteienfrage nicht hochkochen. Ihm gehe es nicht primär darum, den zweiten BDP-Regierungssitz zu retten.
Ich meine, wenn eine Person in die Regierung gewählt wird, dann muss sie sowieso das Parteibüchlein nicht gerade deponieren. Das muss sie nicht, aber es müssen andere Sachen im Vordergrund stehen und nicht mehr die Partei.
Die Bündner BDP und die Bündner SVP, das war einmal eine Partei. Man ist zusammen am Tisch gesessen, hat gemeinsam politisiert, wenn auch nicht immer auf der Linie der nationalen SVP. Heute habe man sich auseinandergelebt, sagen Brandt und Parolini unisono. Inhaltlich unterscheiden sich die Parteien mittlerweile in verschiedenen Fragen, zum Beispiel bei der Masseneinwanderungsinitiative oder auch bei der Pädophileninitiative. Die SVP dafür, die BDP dagegen. Von Trennungsschmerz 6 Jahre nach der Spaltung keine Spur, sagt John Dominic Parolini.
Die BDP hat sich anders positioniert als die neue SVP und von daher hat jede Partei ihre Position.
Auch Heinz Brandt weint der alten Bündner SVP keine Träne nach.
Ich denke, es ist rückblickend betrachtet gut, dass sich diese Spaltung ergeben hat. Die Meinungen sind jetzt klarer und besser vertreten in den beiden Parteien.
Regierungsrat Brandt oder Regierungsrat Parolini, vordergründig kommt es am 18. Mai zum Duell der beiden Parteipräsidenten. Im Hintergrund geht es aber auch darum, einen Schlussstrich unter die gemeinsame Vergangenheit der beiden Parteien zu ziehen.
Luftverschmutzung und Peking. Sie werden oft in einem Atemzug genannt. Im Kampf für bessere Luft hat sich die Hauptstadt Chinas nun ein einleuchtendes Ziel gesetzt. Sie will im einstigen Fahrradparadies das Velofahren wieder populär machen. Dort, wo heute vorwiegend stinkende Autos im Dauerstau stehen. Mit kommunalen Mietvelos, deren Benutzung während der ersten Stunde sogar kostenlos ist. Aus Peking berichtet Urs Morf.
Neun Millionen Velos sind in Peking unterwegs, das ist eine Tatsache. So beginnt die Sängerin Katie Melua ihren Liebeslied-Hit. Ganz so viele dürften es nie gewesen sein. Eine Tatsache ist hingegen, dass es auf den Straßen des topfebenen einstigen Fahrradparadieses Peking heute zumeist eher so tönt. Zurück in die Zukunft, sagte sich deshalb vor 2 Jahren die Pekinger Stadtverwaltung. Wir müssen den Menschen in Peking das gute alte Velo wieder schmackhaft machen. Wer das riesige Bus- und U-Bahn-Netz benutzt, soll auch Zugang zu Mietfahrrädern haben, erklärt Abteilungsleiterin Tong Mingqiao. Das Ziel ist, das sogenannte Problem der letzten Meile des öffentlichen Verkehrs zu lösen. Und zwar auf und mit dem Velo, sagt die energische Mitvierzigerin. Für den Weg von zu Hause zum ÖV und von dort zum Büro oder zum Kino ist das Velo da. Mit schalkhaftem Blick hinter der schwarz gerahmten Brille, sagt Tong, mit dem Plan, U-Bahn und Busfahren durch das zusätzliche öffentliche Velo attraktiver zu machen, verfolge die Stadtverwaltung mehrere Absichten. Wenn weniger Bürger mit dem eigenen Auto zur Arbeit fahren, hilft das gegen Pekings chronischen Dauerstau und auch die Luft wird besser. Langfristig wird das vielleicht so sein, aber bis jetzt ist der Umweltnutzen des Projekts bestimmt noch nicht spürbar. Aber das Stadtbild hat sich bereits ein wenig verändert. Unübersehbar stehen mittlerweile bei vielen U-Bahn-Stationen und großen Kreuzungen computerisierte Velomiet-Stationen. Es sind lange Fahrradständer mit Vorrichtungen, aus denen man mit der gleichen Magnetkarte wie beim U-Bahn- und Busfahren ein Velo ausklinken kann und die mit einer weiblichen Roboterstimme die Entnahme und die Rückgabe des Fahrrades bestätigen. Vor allem aber fahren in der Innenstadt tatsächlich immer mehr Leute mit den einheitlich knallrot lackierten und einem grauen Körbchen ausgerüsteten Kommunalvelos herum. Eine davon ist die 37-jährige Musik- und Tanzlehrerin Chu, die täglich Mietvelos benutzt und begeistert ist. Das ist ausgesprochen praktisch. Niemand muss mehr ein eigenes Velo kaufen. Und es ist erst noch billig. Da hat die Regierung für einmal etwas Gutes für uns getan. So sieht das auch Elektroingenieur Ji Nong, der soeben an der Kreuzung Dongzhimen ein Velo aus der Mietstation geklinkt hat und einen Blumenstrauß ins Körbchen legt, den er dem Schwiegervater zum Geburtstag bringen will. Für ihn ist bei dem Projekt Mietvelo die Umwelt ein wichtiger Faktor. Eigentlich fahren viele Leute liebend gern Fahrrad. Man sieht ja, wie es nun dank diesen Stadtvelos wieder immer mehr werden. Und es sollen mehr werden. Bereits sind 30.000 städtische Mietvelos unterwegs. Bis Ende 2015 sollen es sogar 50.000 werden, sagt die Stadtverwaltung. Aber verglichen mit den 5,6 Millionen registrierten Autos in Peking ist das immer noch eine verschwindend kleine Zahl. Doch wer weiß, falls die Regierung das Projekt noch massiv ausbaut, so wird Peking vielleicht tatsächlich wieder zu einem Fahrradparadies. Und vielleicht schafft es dann die Verkehrspolizei sogar, Pekings an sich sehr großzügige Fahrradspuren endlich von verbotenerweise darauf geparkten Autos zu befreien.
Der Bericht aus Peking von Urs Morf. Und gleich ist es eins, im ersten und vierten ist es Zeit fürs Tagesgespräch über den Zustand und die Zukunft der Pensionskassen.
gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags, und die hat Daniel Hubacher.
Die eidgenössischen Räte wollen nichts wissen von der Abschaffung der Pauschalbesteuerung für reiche Ausländer. Nach dem Ständerat sagt auch der Nationalrat Nein zur Initiative «Schluss mit Steuerprivilegien für Millionäre». Die UBS will ihre Rechtsform ändern. Sie hat sich für eine Holdingstruktur entschieden. So soll eine Tochterbank gegründet werden, die für die Schweiz wichtige Bereiche führt. Im Krisenfall sollen so überschuldete Teile einfacher abgespalten werden können, um andere zu retten. Die Ukraine-Krise steht im Mittelpunkt des Jahrestreffens des Europarats in Wien. Dabei sind auch Russlands Außenminister Sergei Lavrov und sein ukrainischer Kollege Andrei Deschtschissa. Dieser rief die Europaratsmitglieder auf, die bevorstehenden Wahlen in der Ukraine zu unterstützen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.